Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
Wir fangen einfach an. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Auf Brot und Wein, unserem Podcast, heute aus dem Borromäum, aus dem Erzbischöflichen Gymnasium, das unter anderem auch einen Teil des Seelsorgeamtes beinhaltet. Hier hat Johannes Wiedeke sein Büro und seinen Schreibtisch. Hallo Johannes.
Hallo, grüß Gott, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Ja, Johannes Wiedeke ist bei uns im Seelsorgeamt zuständig für die missionarische Pastoral und in dieser Funktion auch der Gesamtkoordinator der Langenachter Kirchen.
Das ist richtig.
Genau. Langenachter Kirchen naht. Wir sind einige Tage davor zusammengekommen und werden darüber sprechen, was denn Kirche darf, wenn es ums Kreativsein geht, wenn es um Mission geht. Mhm. Lieber Johannes, kannst du uns berichten und erzählen, was denn so das Krasseste oder Kreativste gewesen ist, dass du in deiner beruflichen Laufbahn bis jetzt gesehen oder erlebt hast?
Puh, ich meine, da gibt es jetzt so viele verschiedene Dinge, aber ich nehme mal ein paar raus, denn ich glaube, hier in Salzburg haben wir schon echt eine gute Tradition, kreativ umzugehen mit dem Thema. Also es gab ja bei uns schon lange diese Events Offener Himmel, ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, aber was wir da einfach schon auch für wahnsinnig gute Dinge erlebt haben, mit Menschen, mit tausenden Menschen unterwegs sein, zum Beispiel in Laufen damals, Laufen Oberndorf, über die Salzach übergreifend, das Opera Concert for Peace, ich weiß nicht, ob man sich daran noch erinnert, 2005, der ganze Dom voll mit großen Kooperationspartnerinnen dabei, auch damals unsere ganzen Verschränkungen mit der Kulturszene. In der Kollegienkirche haben wir in den letzten Jahren viel, auch bei der Langen Nacht, immer darauf geschaut, mit den Menschen in Kontakt zu sein, mit den Menschen Dinge zu entwickeln, kreative Sachen zu entwickeln. Und da geht es einfach von bis, ja, einfach von Konzerten natürlich, aber immer mit der spirituellen Brille, von Lesungen, von anderen Dingen, die man einfach so in Performance-Art macht. Ja. Also zum Beispiel hatten wir mal auf einem Wertstoffhof haben wir mal etwas gemacht, da hieß das ganze Schrott und Gott, haben wir darüber getalkt, na, wie man mit dem Thema auch umgeht, na, was kann gut werden, was wird wieder anders. Weitergenommen, vor 2 Jahren zum Beispiel in der André-Kirche zum Thema Scheitern, ein großes Event. Und na ja, also da gab es wirklich sehr, sehr viel bei uns. Und da ist uns auch wichtig, unsere Landschaft hier damit einzubinden und mit den Menschen da unterwegs zu sein. Was es natürlich auch noch anders gibt, jetzt nicht nur hier, man lernt ja auch von woanders, von anderen. Ich war vor 1,5 Jahren einmal in London unterwegs, eine Zeit lang, und da gibt es schon Dinge, die man auch, sag ich mal, wirklich als Vorbild nehmen kann. Zum Beispiel die HDB, eine Kirche, die sozusagen auch diesen Aspekt, den wir jetzt auch bearbeiten, ganz stark in den Vordergrund drückt. Wie kann man mit den Kreativen der Stadt, den kreativen Leuten, die da umgehen, in Kontakt sein und das umzusetzen?
Heißt es, dass du bei uns der Beauftragte bist, um den Glauben auch in andere Räume zu setzen?
Also das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also wenn man sagt, was heißt missionarische Pastoral, das ist ja so ein Begriff einfach, ja. Und ich freue mich, dass der hoffähig geworden ist, denn ich sehe das in der Wechselseitigkeit, ja. Es ist ganz wichtig zu schauen, welche Menschen könnten vielleicht ansprechbar sein oder welche Menschen können uns überhaupt auch was erzählen über das, wie wir den Glauben verstehen. Denn dieses klassische Verständnis von Mission heißt, ich gehe irgendwo hin und erzähle dir vom Glauben und dann weißt du, was los ist. Das hat noch nie gestimmt. Mhm. Aber in der Zeit von heute, in der Welt von heute, ist das, glaube ich, völlig einfach nicht die richtige Vorstellung. Sondern es geht ganz darum, auch zu gucken, zu schauen, was haben die anderen Leute uns zu erzählen.
Wenn du den Rückspiegel ausrichtest auf Dinge, die 2005 bei uns los gewesen sind, seit wann bist du denn in der Erzdiözese?
Ich bin seit 2011 in der Erzdiözese und in einer ähnlichen Funktion wie das, also lange nach der Kirchen mache ich seit 2014, 13 so. Und missionarische Pastoral, das ist jetzt erst in den letzten 1,5 Jahren entstanden.
Okay, ja. Gut. Unser Podcast heißt Auf Brot und Wein. Wir haben die Rollen verteilt. Ich bin eigentlich für den Wein zuständig gewesen. Du bist aber so lieb gewesen und hast schon eingegossen und auch Brot bereitgestellt im Kombi mit Oliven, mit Käse, mit ein bisschen Wurst. Ja. Außerdem liegt bei dir im Büro wahnsinnig viel Schokolade herum, was, glaube ich, die Kollegen sehr freut. Das habe ich schon gehört. Wollen wir mal anstoßen?
Ja, gerne.
Danke.
Danke. Prost. Oh, ja.
Magst du uns sagen, was du ausgesucht hast?
Für einen Wein?
Ja, gern.
Das ist ein Carpe Diem vom Lenz Moser. Mhm. Ein Siegendorf Prestige Cuvée 2016.
Bist du Rotweintrinker oder Weißwein oder lieber Bier?
Eigentlich nur Rotwein. Nur Rotwein.
Okay.
Also Bier auch, ja, ja. Aber Weißwein gar nicht. Also, okay. Genau.
Alles klar.
Da ist man in Österreich ja sehr gut bedient, sage ich mal.
Du hörst. Was verbindest du denn mit dem Begriff Brot?
Ja, das ist schön, dass du das fragst, weil ich habe hier ein Brot und ich sage, Brot geht für mich auch alleine und Brot heißt natürlich Leben, heißt Freude, heißt ja, zusammen essen. Ich weiß nicht, kennst du noch einen Prälat Neuhardt? Sicher,
ja,
oder?
Selbstverständlich.
Also, ich finde, ich durfte ein paar Mal erleben und ein paar Mal mit ihm zusammen unterwegs sein. Und das ist was ich immer wieder sage. Er hat gesagt, na, was heißt denn eigentlich Christ sein? Und er sagt, zusammen essen. Mhm. Und Brot gemeinschaftlich teilen, dazu Oliven, Käse, Wurst, ein bisschen Rotwein. Ich meine, da kommt dann auch gleich das südländische Leben dazu.
Oh ja.
Ja, italienisches Brot habe ich hier, ein Knoblauch-Ciabatta. Mhm. Das, ja, das heißt für mich, na, Leben. Und das Leben in der Hinsicht hat natürlich auch immer irgendwas mit Spirituellem auch zu tun. Ne? Mhm. Sag mal, in der Sicht Körper und Geist zusammenführen und da gemeinschaftlich das zu leben. So ist das Brot für mich.
Nachdem ich vorher nicht gefragt habe, ob rot oder weiß, habe ich dann noch eine Reserveflasche Rosé mitgenommen. Meine liebe Kollegin hat mir darauf hingewiesen, dass Frühling Rosé-Zeit ist, also passend. Hauptsächlich habe ich aber zu der Flasche gegriffen, weil ganz groß drei Buchstaben draufstehen, nämlich Zen. Und wenn wir an Glauben denken, an neue Formate, an Wege, die vielleicht noch keiner gegangen ist, dann würde ich die ganz gern fragen, wie viel Anleihen darf man denn nehmen bei anderen Religionen, bei anderen Weltanschauungen?
Also da gibt es, glaube ich, die immer schon gut geltende Perspektive, prüft alles und behaltet das Gute. Ja, also,
ein schönes Bibelzitat.
Genau, also ich denke, da sollten wir einfach offen sein und Dinge uns anschauen, auch natürlich immer mit einem guten Blick, was wertvoll ist, was gut ist, mhm, was man nehmen kann, was, ich meine jetzt zum Beispiel, dass, wenn jetzt da drauf steht Zen, die Frage der Meditation und des Blickens auf Dinge ist eine christlich-katholische Perspektive, aber auch die in anderen Weltreligionen. Und das anzuerkennen, dass viele Menschen auch diesen Weg gehen und wir sagen natürlich, für uns hat das was mit der Perspektive, wie wir Gott sehen, zu tun. Und das, finde ich, kann man immer dazu legen. Mhm. Ja? Und das halte ich auch überhaupt nicht für intolerant oder irgendwie zu sagen, ja, für mich hat das was mit Gott zu tun. Für sie mag das anders sein, das ist auch okay. Und ich hatte zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit ein echt fantastisches Erlebnis. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber kennst du die Thea Dorn? Eine,
ja,
Frau, die ich, mhm, wirklich sehr, sehr, sehr toll finde, einfach auch von ihren Perspektiven und was sie so, ja, denkt. Und ich habe sie in einer Talkshow gesehen und da sagte sie, sie fand es total krass, sie ist Agnostikerin, aber in dieser Zeit ist sie in eine Stadt, in meine Heimatstadt, man hört das an meinem Akzent, nach Hamburg reingefahren und an den Kirchen war ein Paulus-Zitat von der Besonnenheit, Kraft und Besonnenheit, das sei der Geist, der uns prägen soll. Und sie hat gesagt, für sie war das echt ein Flash, zu sehen, dass die Christen in dieser Zeit auch diese Perspektive ganz besonders betonen, mhm, und sagen, und sie als Agnostikerin hat sich davon total getoucht gefühlt. Und ich sage, dieser Austausch, ja, zu sagen, ich kann von ihr hören, dass sie was vom Evangelium versteht, obwohl es für sie gar nicht so das Thema ist, da würde ich sagen, da ist schon eine Frage von, ja, von Gottbezug, vom Ding. Nicht, dass ich ihr das aufdrücken will, keine Frage, aber was kann ich von ihr dafür lernen? Ne? Und ich meine, das ist ja auch so. Wir denken, wir tun immer so, als ob wir wüssten, was das ist, Gott. Wir wissen viel darüber, wir haben ja viel Erfahrung, aber es ist immer noch ein Mysterium.
Was ist denn Gott für dich?
Gott für mich ist ein Leben, ich halte das, ja, Brot hoch. Ja. Und es ist für mich, naja, das ist jetzt so ein philosophisches Wort, aber ich sage es trotzdem, für mich ist es der Urgrund. Für mich heißt es ist ein Grund, auf den ich hingerichtet sein kann. Ich habe mal auch mal meinen Glauben so ein bisschen verloren, wie es viele Menschen so haben in der Pubertät. Ich habe
einfach Klassiker,
existenzielle Krise, ja, und so. Und na, weiß das ja, ich habe auch eine sehr musikalische Vergangenheit, auch professionell. Und der Weg über die Musik war für mich der Weg zurück, wieder diesen Urgrund zu finden. Und das auch aquinisch, kann man es auch noch nennen, ja, also hingerichtet sein auf etwas im Leben, was, ja, was alles trägt, alles bewirkt, einem Sinn verleiht, das ist für mich Gott.
Du hast vorher kurz anklingen lassen, dass du ja aus Hamburg kommst.
Kann man nicht verleugnen, oder?
Bist du als katholischer Bub in einer katholischen Familie aufgewachsen, braver Kirchgänger gewesen? Wie ist denn so deine Vita in Bezug aufs Katholisch und Glaubenssein?
Ja, das ist natürlich echt anders als oft in Österreich. Ja? Mhm. Also ich sage immer, für mich war das auch, was man manchmal hier jetzt denkt, schlimm, wir sind jetzt nicht mehr so viele und so, für uns war das immer so. Ja? Ja. Ich habe mit zwei Leuten im katholischen Religionsunterricht gesessen. Und unsere Gemeinde, die war, ich sag immer, das war so ein bisschen, 70er Jahre Aufbruchsgemeinde, ja, aber das hatte eine ganz starke Identität, ja, also wir haben uns da sehr zu Hause gefühlt, katholisch sein war für uns wichtig, wir kennen uns auch alle natürlich, wenn man, sag mal, 8% der Menschen katholisch sind, dann kennen sich viele auch und das hat für mich immer viel Identität gegeben und das muss ich auch sagen, es gibt eher meine väterlicherseits waren sie evangelisch und mütterlicherseits katholisch. Die sind dann später alle konvertiert, weil bei uns war immer schon Matriarchat, ja. Aber also auch da diese Bezugspersonen, meine Mutter und meine Oma, haben mich da ganz stark geprägt als Kind. Sozusagen einen kindlichen, guten, naiven Glauben habe ich da echt gelernt. Und das war für mich echt wichtig.
Ja. Du bist ja auch als professioneller Musiker bekannt, nicht nur bei uns, aber auch. Ist denn die Kirchenmusik was gewesen, was dich damals schon angesprochen hat oder hast du das dann irgendwann später neu erfahren?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Also angesprochen auf jeden Fall, aber Kirchenmusik heißt in Hamburg auch ein bisschen was anderes als hier, weil wir extrem von der evangelischen Tradition da geprägt sind. Okay. Ja, also sowohl im Liedgut, also Bach und sowas, habe ich immer toll gefunden, auch als Kind schon. Ich muss dann dazu sagen, ich bin ja so ein wie andere Kinder Fußballkinder sind, war ich ein Opernkind. Also mein Vater war mein erster Lehrer und so. Also ich habe das immer mitbekommen als Kind schon und ganz so wie, also ich musste da jetzt nichts für tun, sondern es kam immer so mit. Und in der Pubertät habe ich da sehr gegen rebelliert. Also da habe ich davon überhaupt nichts wissen wollen. Da habe ich nur Jazz gemacht oder andere Musik, in Studios gearbeitet und so. Das heißt, also auch da zur klassischen Kirchenmusik habe ich dann in der Zeit nicht so den Bezug gehabt, aber später natürlich durch meinen Beruf dann auch wieder ganz stark. Und spirituell gesehen muss ich sagen, die Verbindung von Glauben und Musik ist für mich eine ganz, ganz starke, aber in jeder Richtung. Also jetzt nicht nur bei dem, was man so klassisch unter Kirchenmusik versteht, sondern auch, ich habe gerade gestern Abend zum Beispiel einen Vortrag gehalten, im Vorfeld zur Leadership-Konferenz, das wäre auch noch ein cooler Aspekt von Highlights im Missionarischen. Ja. Und da habe ich ein Lied von Paul Weller zitiert, ja, also Paul Weller, so ein Typ, London, Style Council, Jam, Rockmusik der allerbesten Güte. Und da gab es ein Lied, You Do Something To Me heißt das Lied. Ob er das nun in dem Kontext meint, dass er damit Gott meint, weiß ich nicht. Aber für mich hat das Lied total viel mit Gott zu tun zum Beispiel. Und deshalb habe ich das gestern Abend gespielt. Mhm. Also das finde ich in ganz vielen Bereichen immer wieder.
Okay. Wie können wir denn als Kirche junge Menschen heute erreichen?
Ja, was heißt junge Menschen? Ne? Das ist echt eine gute Frage.
Wir beide sind jung.
Okay,
aber
wir beide
auch
sind
die, die jünger sind als wir. Sagen wir, ziehen wir mal die Grenze bei uns.
Also ich glaube, dass wir da wirklich als Kirche echt, also nicht nur als Kirche, als Gesellschaft und viele Menschen, dass wir einfach umdenken können jetzt. Es ist irgendwie im Augenblick eine Zeit, wo sich vieles ändert. Corona hat das beschleunigt, Digitalisierung, Globalisierung, alles so Dinge. Und da ist es irgendwie etwas, es gibt so ein jahrtausendealtes Prinzip, dass die Jungen von den Alten lernen. Und das hat sich, glaube ich, ein bisschen umgedreht. Also es gibt jetzt vieles, wo wir auch echt hinhören müssen, was brauchen die jungen Menschen? Also was sind die Dinge, was sind die Themen der jungen Leute und was sind die Dinge, die sie auch umsetzen möchten, auch wenn wir davon ausgehen, dass es, also zum Beispiel kommen wir zur Achtung Welt, lange nach der Kirchen dieses Jahr, ja, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, wie wird es sein in 5, in 10 Jahren, die Zukunftsthemen, ja, wie wird es denn mit den Generationen nach uns gehen oder die jetzt auch angrenzend sind und dazu zu hören, was denen wichtig ist und von ihnen zu lernen, was wir da umsetzen sollen. Das ist, glaube ich, das Ding. Okay. Also zu hören, was brauchen sie und dann mit ihnen gar nicht so in dem Sinne zu erreichen. Ja, dann erreichen wir sie auch, weil wir mit ihnen in Kontakt sind. Aber die Bereitschaft, in der Haltung umzudenken, wir lernen auch was von euch.
Wie kreativ darf denn Seelsorge sein?
Überbordend kreativ. Ja. Ich glaube, da ist die große Chance, zu sagen, das zuzulassen, was Menschen echt bringen und umsetzen möchten. Und da, wo etwas Schöpferisches passiert. Mhm. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ist für dich die Musik dann auch ein Stück weit ein Vehikel oder Mittel einfach, um Ziele zu erreichen. Man sagt, wir wollen Menschen ansprechen. Du weißt ja, dass junge Leute vielleicht sich jetzt weniger mit Bach in ihrem Jugend- und Kinderzimmer einsperren, sondern eher so, ich sage jetzt damit direkt, die Hip-Hopper sind, und du hast ja viel probiert und da waren auch Hip-Hop-Gottesdienste dabei. Wie ist es dir da gegangen? Was hast du da erlebt?
Also Hip-Hop ist jetzt ein Beispiel. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Musik. Aber da ist zum Beispiel, das ist ganz wichtig immer rauszuhören, Hip-Hop ist jetzt nicht unbedingt was für Jugend, sondern die meisten Leute, die im Hip-Hop aktiv sind und die da gut unterwegs sind, die sind zwar heute auch noch, gibt es auch noch viel Hip-Hop, aber die sind jetzt auch schon 60, 70 Jahre alt, ja? Die Urgründer in der Afrika, Bambaataa und so von Hip-Hop, ja. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel jetzt Kanye West. Die Videos von dem haben vielleicht so 28 Millionen Aufrufe teilweise, ja. Und man kann nun sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, man mag das, man findet die Ausrichtung gut. Aber dieses Thema Hip-Hop ist ein absolut kulturelles Thema. Und das ist bei allen diesen Sachen wichtig, ja. Was heißt Musik? Was ist daran? Will man damit etwas erreichen im Sinne von Zweck? Oder ist die Musik gerade der Träger, der das aufmacht, der die Botschaft aufmachen kann? Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, Coldplay zum Beispiel.
Yeah.
Ja? Coldplay, eigentlich die bekannteste Band der Welt. Ja? Ich habe vorhin über HDB gesprochen und Hackney und so weiter und so fort, diese Kirche in London. Die haben da zum Beispiel ihr Album gelauncht.
Okay.
Ja? Also diese Verbindung zu sagen, das Christliche findet sich wieder oder macht Türen auf für die Botschaften, die in Musik drin, die auch, ja, wo ein Teil dieser Botschaft von Reich Gottes, wenn man so sagen will, mit drin ist. Ja, das ist, glaube ich, echt ein Punkt. Kleiner Side-Effekt, die Coldplay waren mal bei Lange nach der Kirche vor einigen Jahren und haben gesagt, das war am Vorabend zu ihrem Konzert in Wien, und haben sie gesagt, das war eine absolut coole Veranstaltung. Das haben sie in dem Stadion gesagt, als sie am nächsten Tag gespielt haben.
Okay, nett, cool. Ja. Glaube, Religion und Musik passen, glaube ich, auch deswegen zusammen, weil es in all diesen Themenfeldern auch ganz stark um Emotion geht, oder?
Klar.
Und je mehr mich was berührt, desto mehr bin ich dann auch dabei. Schlückchen Wein.
Ja.
Bitte gern.
Bitteschön.
Danke. Emotion, auch so ein wichtiges Ding, wenn es um Glauben geht.
Glauben ohne Emotion ist jetzt für mich nicht denkbar.
Mhm.
Ich möchte niemandem irgendwas absprechen oder zusprechen. Ich glaube schon, dass es diese wirkliche Verbindung von Glauben und Vernunft wichtig ist, also dass man auch darüber nachdenkt, was bedeutet das. Aber für mich jetzt persönlich und meine Beziehung zu Gott, natürlich ist das eine emotionale. Ja? Und das wegzutun, kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist natürlich der Träger bei Musik oder auch anderen Künsten, zu sagen, wie kann ich diese Verbindung sozusagen auch, ja, kreativ umsetzen, mit mir, mit meinem ganzen Körper, mit meinem Geist, das zu verbinden. Also wenn das zu trennen, ganz zu trennen, ist für mich nicht denkbar.
Okay. Achtung Welt. Das ist also ein Titel, der Emotionen wecken kann, weil er natürlich ein ganz, ganz starker Appell ist und uns mit der Nase auf Dinge hinstößt, auf die wir gut schauen sollten. Warum ist es zu dem Titel gekommen, der mit der Langen Nacht der Kirchenheuer verbunden ist? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Also Achtung Welt, sagst du ja, ist das Motto dieses Jahres. Das ist immer so, dass wir das gemeinsam mit unseren ökumenischen Partnerinnen entwickeln. Also die christlichen Kirchen in Salzburg machen diese Veranstaltung zusammen, auch in ganz Österreich, aber ich bin jetzt für Salzburg verantwortlich. Und wir denken jedes Jahr darüber nach, was sind jetzt so die Themen, die da sind. Ja? Und Achtung Welt hatten wir eigentlich letztes Jahr schon vor. Da haben wir das verschoben auf dieses Jahr. Und dieses Jahr sind wir online da und mit einem großen Zeichen, 20 Kirchen machen mit einem Lichtzeichen mit. Keine Präsenzveranstaltung, aber virtuell. Und die sogenannten Hoffnungszeichen nennen wir das. Und diese Verschränkung. Also es ist ein Zuruf an die Welt. Ja? Achtung Welt. Ey, es ist irgendwas los. Also ich glaube, jeder merkt, es gibt Corona, es gibt den Klimawandel, es gibt also Themen, die brennend sind. Die Welt verändert sich derzeit extrem. Und wie wir aus christlicher Perspektive damit umgehen können und was wir dazulegen können, wie wir uns bewusst machen können, was können wir helfen, um eine gelingende Zukunft zu finden oder Wege dorthin zu finden. Das ist sozusagen dieser Träger. Und das, was ich vorhin erwähnt habe mit den jungen Menschen, das ist uns da ganz besonders wichtig. Also wir haben zum Beispiel eingeladen eine Gruppe von Fridays for Future, die uns viel dazu erzählen werden, auch dazu zu hören, es ist eure Zukunft, ihr bestimmt auch mit, was da sein wird, und das zuzulassen, sich der Kritik zu stellen, da einfach diese Perspektiven einzunehmen.
Junge Klimaaktivisten, die ja uns als Erzdiözese was zu sagen haben, weil da Themen am Tisch liegen. Wie geht es ihr denn dann um mit den Dingen, die ihr an diesem an diesem Tag, an diesem Abend sammelt. Gibt es dann Besprechung der Ergebnisse, weil da wird viel, glaube ich, angesprochen, was einfach brennt.
Also wir sind erstmal dort, um zuzuhören, das zu thematisieren. Und wir haben auch ganz klar gesagt, wir als Kirchen sind natürlich auch nicht, sagen wir, die Saubermänner in dieser Richtung. Und es gibt natürlich auch gerade in Salzburg Themen, die da brisant sind. Aber die Frage ist trotzdem die, und das haben wir auch ganz klar gesagt, wir wollen zusammen darüber nachdenken, wie kann eine Zukunft gelingen. Es kann nur gelingen, wenn man auf vielen Ebenen diesen Weg beginnt. Keiner von uns ist da green absolut richtig unterwegs und jeder muss sich die Frage stellen, wie kann ich mein Leben umdenken, was kann ich tun. Aber das ist ein Weg, das ist ein Weg. Und den Dialog zu beginnen, den Dialog zu führen, das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil diese Frage nach einer guten, nachhaltigen Zukunft, glaube ich, die kann man nur als Gesellschaften zusammenlösen und letztlich auch als Welt, aber das haben wir jetzt nicht in der Hand, aber dazu ein bisschen beizutragen, ein kleines Stück beizutragen und das einfach zu thematisieren. Das ist unsere Frage.
Wo spüren wir das noch im Programm?
Da gibt es den ganzen Abend über, ist es eigentlich dem gewidmet. Es gibt aus den ökumenischen Kirchen die ganzen Damen und Herren, die dort die diese Kirchen vertreten. Die werden in Grußbotschaften vorkommen. Dann gibt es verschiedene Talks. Einmal einen Talk mit dem Herrn Dr. Sebastian Seebauer, einem Umweltpsychologen, der mit den Fridays for Future und der Umweltreferentin unserer Erzdiözese, Katrin Muttenthaler, im Gespräch ist. Und am späteren Abend noch einen Talk aus weltkirchlicher Perspektive. Da ist unser Weltkirche-Referent mit Leuten von Fridays for Future im Gespräch. Und da kriegen wir Grußbotschaften aus der ganzen Welt. Also einfach auch, um zu hören, es ist nicht nur ein österreichisches Thema, nicht nur ein europäisches Thema, sondern auf der ganzen Welt. Und ein drittes Ding, worauf ich mich auch noch sehr freue, ist, das heißt dem Scheitern Raum geben.
Ja.
Und da werden wir halt auch drüber nachdenken, das wird nicht alles immer sofort gelingen, sondern wie gehen wir auch mit dem Scheitern um? Also und gerade wir als Christen haben wir nicht auch irgendwie eine Perspektive, das auch noch vielleicht anders zu deuten. Scheitern gehört zum Leben. Ja? Ich meine, das ist auch so eine mitteleuropäische Sache, wer scheitert, der hat es nicht drauf oder so, keine Ahnung. Wenn man da woanders hinschaut, in den englischsprachigen Raum, das heißt es oft, wer nicht zweimal gescheitert ist, ist nicht erfolgreich. Ne? Also diese Positivität, auch bei allen Schwierigkeiten, die wir haben als Welt, als Gesellschaften und auch als Kirche, zu schauen, wir gehen positiv in die Zukunft, wir arbeiten dran.
Okay. Jetzt habe ich dich vorher gefragt, wie kreativ Kirche sein darf. Wo gibt es denn Grenzen? Wo würdest du sagen, okay, bis hierher, aber nicht weiter?
Also Grenzen in dem Sinne, ich denke, kreativ sein darf man immer und darf man so weit es geht. Und ich glaube, da sollten wir uns eigentlich einfach trauen, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, da geht viel mehr, als wir denken.
Ja. Geht es darum, auch authentisch zu bleiben und sich nicht Schuhe anzuziehen, die einfach nicht passen?
Also das wäre dann, davon gehe ich grundsätzlich aus, weil wenn man das tut, dann ist man vielleicht, das ist nicht meine Vorstellung von Kreativität. Ja, Kreativität ist ein Ausdruck dessen, was aus einem selber kommt und indem man sich einem Prozess stellt, wo man etwas schafft, was wirklich von Bedeutung ist, wo man etwas anstrebt, und das ist dann auch wieder die spirituelle Perspektive für mich dabei, etwas anstrebt, was irgendwie organisch ist, was ganz ist, und das hat natürlich immer was mit Gott zu tun, für mich jetzt, also nicht für jeden, und das ist auch, wenn du jetzt wieder missionarisch ansprichst, man kann gut mit Künstlerinnen im Gespräch sein, die jetzt nicht an Gott glauben, weil wenn es uns zusammen darum geht zu schauen, wie kann dieses Ganz werden, da kann ich sagen, für mich hat das was mit Gott zu tun, aber ich erkenne natürlich auch total an, dass es für dich eine andere Perspektive ist. Aber trotzdem ist da zum Beispiel Kreativität ein Punkt, wo man sich treffen kann.
Wenn du völlig freie Hand hättest jetzt, was würdest du denn Kreatives ausprobieren, das mit Kirche, mit Glauben zu tun hat?
Ich glaube, das mache ich eh schon.
Ja, hast du deinen Traumjob gefunden, oder?
Also, meine Tätigkeit finde ich super. Tätigkeit finde ich super. Und ich glaube, das ist ein Geschenk, dass man auch erkennt, dass in diesem kreativen Handeln, glaube ich, das Hauptpotenzial für uns, also für viele, viele, viele Bereiche, aber auch für uns als Kirche liegt. Und auch das hat was mit diesem Zeitenwandel ein bisschen, Kreativität gab es immer und so weiter, das ist schon klar. Aber auch wenn man sich so Systeme anschaut und so, dann merkt man oft, dass man mit so alten Vorstellungen von, wir machen einen Plan und in 10 Jahren haben wir den umgesetzt, das funktioniert fast nirgendwo mehr. Sondern es ist immer so, naja, manche Leute würden es vielleicht ein bisschen als Wursteln bezeichnen, aber gerade, ich habe letztens mal einen Vortrag gehört über so Management-Theorien und so, da wurde gerade gesagt, das Wursteln ist vielleicht manchmal sogar viel professioneller, ja, weil man noch nicht weiß, wo man hinkommt. Mhm. Ja? Und das hat natürlich auch mit Kreativität zu tun und der Möglichkeit, flexibel zu sein, auf Unsicherheiten zu reagieren, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit auch zu umarmen und da dann kreativ mit umzugehen. Ich glaube, das ist ein totaler Mehrwert für die Zeit.
Ich finde es wahnsinnig entspannend, ja, wenn man einfach am Weg nach links, genau, und rechts schauen kann und, ja, nicht nur geradeaus. Klar. Ja. Okay. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Erzdiözese. Wie tickt denn die Kirche in Salzburg?
Die Kirche, das ist schwierig zu sagen.
Ja, sag mal, was ist die Kirche? Ja.
Es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Menschen, die die Kirche ausmachen. Mhm. Und wie soll man das sagen? Also ich finde, die Kirche in Salzburg ist eigentlich, bietet unheimlich viel. Ja, also ich komme ja nicht aus Salzburg und ich finde das extrem interessant, in Salzburg zu sein, weil Salzburg ein bisschen eine andere Dynamik hat als andere Städte, die ich kenne. Mhm. Ich war lange Zeit in Wien, ich war lange Zeit in Hamburg, lange in München. Und Salzburg steht einerseits zwischen einer sehr verhafteten Tradition mit all dem, was daran gut ist, also klassische Musik, die Architektur und so weiter, und einer absoluten Avantgarde. Ja? Mhm. Und das ist was ganz Wertvolles, auch im Kirchlichen in Salzburg. Was lustig ist, ist dazwischen, diesen Raum, den nimmt zum Beispiel in Hamburg, nimmt da viel Raum dazwischen ein. Das gibt es in Salzburg nicht so viel, sondern es gibt immer so diese Paare. Und was war nochmal deine Frage am Anfang?
Wie die Kirche in der Erzdiözese tickt. Die,
genau,
Kirche.
Ich glaube, und so tickt also die Kirche auch. Es gibt vieles, was ganz, ganz Neues, und es gibt natürlich ein ganz großes Bewusstsein dazu, was wir über einen ganz langen Zeitraum geprägt haben und wer wir auch, ja, einfach als Erzdiözese waren und als Kirchen sonst in Salzburg waren. Ne? Und diesen Weg da zu finden, das zu verbinden, das ist, glaube ich, das, wo man sagt, da tickt Kirche oder da kann Kirche ticken. Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein Ding, was ich immer reinbringe, aber ich bringe es trotzdem rein hier. Ja? Für mich ist da ein ganz wichtiger Satz, der Satz vom Cultural Change, ja, also der Veränderung der Kultur insgesamt. Wir haben ja darüber geredet, die Zeiten haben sich geändert, Kirche auf der einen Seite 2000 Jahre Geschichte, Mittelalter, mit ihrer ganzen Weltlichkeit, mit allem Guten, was da drin ist. Und auf der anderen Seite aber diese Schnelllebigkeit der neuen Zeit. Ja? Und dieser Wechsel, da gibt es natürlich unheimlich viele Dinge, die sicher auch manchmal Konflikte auslösen, aber die auch, wo es wirklich kreativ wird, wo viel los ist. Ja? Und den zitiere ich immer da. Der heißt Matthew Kelly, habe ich mal einen Vortrag gehört im Vatikan von ihm, ein Autor, der im kirchlichen Bereich sehr bekannt ist für viele Dinge, für viele Bücher, die dieses Thema Cultural Change auch behandeln. Und er sagt ganz klar, was wir uns manchmal nicht bewusst sind, wenn wir darüber reden, jeder sagt, Kirche muss sich irgendwie ändern, Kirche muss ändern, um in der Zeit anzukommen. Er hofft das auf jeden Fall, dass wir das wollen, aber was wir vergessen ist, dass wir die Kirche sind. Das heißt, ist die Frage, wenn wir die Kirche sind, sind wir bereit, uns zu ändern. Bist du bereit, dich zu ändern, und bin ich bereit, mich zu ändern? Und wenn wir das schaffen und da zuzuhören, im Kontakt mit anderen Menschen, uns von anderen verändern zu lassen, uns mit ihnen zu verändern, dann, und ich glaube, da ist eine große Bereitschaft in Salzburg da. Also da gibt es viele Menschen, die auf dem Weg sind, die das wollen und das tun.
Sprechen wir so viel übers Kreativsein, über Spontansein, über sich trauen. Ich glaube, dass das ein wahnsinnig guter Zeitpunkt ist, um in unserem Podcast ein neues Element zu implementieren.
Na?
Und es geht eigentlich nur mit dir. Also der Start ist eine Ehre, die dir zukommt.
Okay.
Ich habe 20 Begriffspaare aufgeschrieben. Mhm. Ich werde die vorlesen,
ja,
und ich bitte dich, dich jeweils für eins zu entscheiden.
Passt gut.
Ich sage zwei Begriffe, du sagst mal den, für den du dich entscheidest. Ja?
Ein Stück Brot und da.
Unbedingt. Sind wir nur einen Stärkungsschluck Wein, genau.
Ein kleiner Schluck vor der Challenge, ne?
Definitiv Challenge. Ich bin wahnsinnig gespannt. Johannes, Weißwein oder Rotwein?
Rotwein, definitiv.
Weißbrot oder Schwarzbrot?
Weißbrot, auch wenn es nicht gut für die Linie ist.
Bosner oder Currywurst?
Ich bin Hamburger, aber trotzdem Bosner. Trotzdem Bosner.
Schnitzel oder Kasnocken?
Schnitzel.
Gummibärchen oder Lakritz?
Gummibärchen.
Das war der kulinarische Block.
Obwohl das mit dem Schnitzel natürlich mit Umwelt so, es muss ein Bio-Schnitzel sein von dem Nach.
Okay, also ein Tier, das zumindest gut gelebt hat.
Ja, ja.
Mundkommunion oder Handkommunion?
Ich muss mich immer entscheiden, oder?
Sei so lieb.
Boah, das ist schwierig. Es geht darum, dass man bewusst damit umgeht, aber ich nehme meistens die Handkommunion.
Gebet oder Worship?
Ich finde Worship schön.
Franziskus oder Benedikt?
Das Franziskus.
Franziskus, okay. Vater unser oder Glaubensbekenntnis?
Vater unser.
Weihnachten oder Ostern?
Das sind echt eine Challenge, die du hier bringst, ey. beides, darf ich ganz schön sagen, aber dann Ostern.
Okay. Rock oder Jazz?
Genauso wie mit Ostern und Weihnachten, aber Jazz.
Dylan oder Callum?
Callum.
Mozart oder Beethoven?
Boah, das sind Salzburg zu fragen, ey. Du machst mich echt. Mozart.
Keyboard oder Klavier?
Klavier.
Laut oder leise?
Leise.
Nein oder vielleicht?
Vielleicht.
Telefon oder Mail?
Smartphone.
Facebook oder Instagram?
Insta.
Grün geflammt oder Streublumen?
Streublumen.
Star Wars oder Star Trek?
Star Trek, definitiv.
Ich gratuliere. Der erste Absolvent unserer 20.
Ja, aber gerade das war wirklich eine Challenge. Das
du kannst war gar nicht jetzt alle anderen vorwarnen. Liebe Johannes, danke, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast, dass
gerne,
du Podcast-Gast gewesen bist. Schön mit dir zu sprechen. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Lass uns noch Brot und Wein genießen.
Machen wir.
Danke.
Danke dir.
Cheers.
Cheers.
Das war auf Brot und Wein. Ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.